65 Milliarden Euro Dividenden aus deutschen Unternehmen. Das klingt erstmal nach einer Erfolgsmeldung, aber wer genau hinschaut, sieht, die Automobilindustrie, lange das Schwergewicht, zahlt inzwischen ein Drittel weniger als vor 2 Jahren. Die Lücke füllen Versicherer, deswegen auch ein genauer Blick auf Münchner Rück. Und apropos Kontinuität, Fuchs steht kurz davor, erster deutscher Dividendenaristokrat zu werden, 25 Jahre Dividendensteigerung in Folge. Wobei wir trotz aller Zuneigung auch zeigen, warum der Kurs dabei aktuell nicht so läuft wie frisch geschmiert. Last but not least, der beste deutsche Dividenden-ETF für unter 0,1% TER. Zunächst aber die Risikohinweise von Christian Birühl, Chief Economist von Scalable Capital, und danach steigen wir gemeinsam in die Dividendenstudie 2026 ein.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen. Keine Sorge. Auch wenn ich noch in Kabarete bin und die letzte Aufnahme hier gestartet habe, geht es nicht um die Reise. Denn wenn einer eine Studie macht, dann hat er auch viel zu erzählen. Und deswegen, Christian, herzlich willkommen und herzlich willkommen vor allen Dingen zur Dividendenstudie 2026.
Ja, schön mal wieder hier zu sein auf dem Kanal. Für dich ist es ja ein ganz entspannter Nachmittag. Ja, wir haben 6 Stunden Zeitverschiebung. Für mich ist es schon fast 22 Uhr, während wir jetzt hier dieses Gespräch aufzeichnen. Und also ich bringe ja für dich und für die Echtgeld-TV-Community jedes Opfer, denn wir zeichnen auf an dem Abend, wo Barca gegen Atletico ums Weiterkommen in der Champions League kämpft. Und das gucke ich jetzt eben nicht und nicht mal auf dem Second Screen.
Machen wir uns aber nichts vor. Das entscheidende Spiel für dich und auch für den Sohnemann findet ja morgen aus unserer Perspektive statt. Also vor 1,5 Wochen, wenn ihr dieses Video seht. Denn wir nehmen das Ganze auf am 14.04., während ich noch hier bin. Und während wir uns, die ihr möglicherweise nach Stuttgart kommt, in Stuttgart schon gesehen haben, während ihr Christian schon gesehen habt, geht es eben einfach darum, jetzt auch ein bisschen Druck aus der nächsten Woche rauszunehmen. Insbesondere, weil die Schnittkollegen tatsächlich der Meinung sind, mal zusammen auf einen Auftrag fahren zu wollen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier die Sendung vorher aufnehmen können und uns dann mal mit den Dividenden beschäftigen können, wie sie so in Deutschland aufkommen. Und lass uns mal einfach mit den Grundsätzlichkeiten anfangen. Die Dividendenstudie, die FOM gemeinsam mit dir macht, die ist ja schon so ein paar Jährchen alt. Wenn wir jetzt einfach mal so die Basisdaten zur 26er-Studie nehmen, wie oft gab es das Ganze? Was ist so das erste Highlight, was dir sofort in den Kopf kommt, wenn du an die diesjährige Studie denkst? Führ uns mal rein.
Ja, also wir haben das 2011 angefangen, der Professor Erik Frehr, den ja einige aus der Community auch kennen, als Dekan der FOM, den wir bei ihm Vorlesung gehabt, in BWL Corporate Finance, das ist auch mal ein besonderes Erlebnis, den Erik Frehr da zu erleben, gemeinsam mit der DSW, die wollen wir auch nicht vergessen, der liebe Marc Tüngler als profiliertester Anlegerschützer Deutschlands. Und naja, wir haben jedes Jahr irgendwie so irgendein Oberthema. Für mich ist es dieses Jahr eigentlich der Vergleich zur Ausschüttungssaison vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren waren die Autos noch echte Schwergewichte, da hat die Automobilindustrie insgesamt rund 30% des Dividendenaufkommens gestemmt. Und die Dividenden aus der Autoindustrie rein summenmäßig betrachtet sind seitdem um ein Drittel zurückgegangen. Und inzwischen ist das Schwergewicht rein sektoral betrachtet tatsächlich der Finanzsektor. Banken sowie vor allem Versicherungen. Allianz, größter Dividendenzahler, weiterhin 6,5 Milliarden Euro alleine von denen. Natürlich auch die Münchner Rück, 20% plus dieses Jahr. Die Hannover Rück, wollen wir nicht vergessen, auch ein sehr sehr, sehr zuverlässiger Dividendenzahler mit einer sehr aktionärsfreundlichen Kapitalmarktallokation. Und naja, dann haben wir halt noch zum Beispiel die Talanx im MDAX, die ja 50% plus etwas an der Hannover rückhält. Oder auch im DAX, ebenfalls dem Finanzsektor zuzurechnen, die Deutsche Börse AG, die inzwischen auch einen schönen Track-Rekord steigender Dividenden aufgebaut hat.
Ja, wenn wir hier so reingucken, ist es ja zumindest so, dass es ja immer ganz schön ist, wenn man dann über einen Rekord reden kann. Also 65 Milliarden Euro schütten die Unternehmen also aus. Jetzt würde der eine oder andere ketzerische Anleger auch sagen, nach dem Motto, da wissen also die Unternehmen mit 65 Milliarden Euro nicht, was sie da Besseres machen können, wie sie investieren. Aber auch dein Dividendenansatz ist ja immer noch mal ein anderer. Das ist nämlich auch die Form an unternehmerischer Beteiligung ist, die dann eben auch dazu führt, dass man irgendwann mal Geld aufs Konto bekommt.
Ja, also es ist ja am Ende Dividende ein Element der Kapitalallokation. Vielleicht sollte man sich das auch einfach mal ganz wertfrei nochmal klar machen, auch ohne irgendwie so ideologische Eierschalen. Ja, wenn Unternehmen Geld verdient, und zwar nicht nur bilanziell, sondern tatsächlich auch in Cash vorhanden, ist ja bei weitem nicht immer das Gleiche, kann das Unternehmen ja viel mit diesem Geld machen. Ja, das Unternehmen kann insbesondere das Geld wieder in neues Geschäft reinvestieren, in organisches Wachstum oder eben in externes Wachstum wie Unternehmensübernahmen. Man kann natürlich die Aktionäre bezahlen dafür, dass sie Eigenkapital zur Verfügung gestellt haben in Form von Dividenden. Man kann sich selber fressen in Form von Aktienrückkäufen, also die Anzahl der ausstehenden Aktien reduzieren, dadurch den Wert der verbleibenden Aktie je Aktie entsprechend erhöhen. Und man kann, das wird häufig vergessen bei der Kapitalallokation, auch Schulden zurückzahlen. Ist vielleicht auch ein Thema, was nicht ganz so unbedeutend ist momentan, wenn wir einfach bedenken, dass ja viele Unternehmensanleihen, die so 2020, 2021 noch zu Niederstzinsen begeben wurden, häufig mit so einer 5- bis 7-jährigen Laufzeit, dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr auslaufen, zu deutlich höheren Konditionen dann refinanziert werden müssen. Und wenn man da auch noch was übrig hat, um beispielsweise Schulden zu reduzieren, ist das ja auch im Interesse der Aktionäre. Auch das ist Bestandteil der Shareholder Yield, wie das Mabane Faber in den USA ja mal so schön in seinem Konzept genannt hat. So, da ist Dividende halt einfach ein Element dieser Kapitalallokation. Eins, was ich für sehr wichtig halte, weil es auch ein Commitment nach außen ist. Und wenn man jetzt sagt, naja, die Unternehmen, die wissen jetzt nicht, was sie ansonsten mit dem Geld anfangen sollen. Also mir ist ja lieber, dass sie es dann an die Aktionäre abgeben, als dass sie irgendwelchen Unsinn mit diesem Geld machen. Und wir haben ja nun in der Geschichte genügend Fälle von Unternehmen, die einfach so viel Geld verdient haben und dann irgendwie was damit machen wollten und großen Unsinn veranstaltet haben. Also das beste Beispiel ist immer noch Daimler-Benz, ja, die gleich zweimal dem Irrsinn anheimgefallen sind. Erst unter Edzard Reuter, dann ein paar Jahre später unter Jürgen Schrempf. Furchtbar viel Geld verplempert haben, vor allem in externem Wachstum. Das hätten sie besser mal an die Aktionäre ausgeschüttet. Ja. Und wenn wir dann gleichzeitig sehen, dass zum Beispiel so eine Allianz, so eine Münchner Rück, natürlich auch ins Geschäft, in Technisierung, in neue Geschäftsmodelle investiert. Aber das sind ja jetzt nicht bahnbrechende Technologien, die da selbst entwickeln oder Wirkstoffforschung wie in der Pharmaindustrie. Natürlich bleibt bei so einem Versicherer was hängen. Und das geben sie halt weiter an die Kapitalgeber.
Beim deutschen Aktienindex merkt man ja, dass der im Grunde genommen, das sind so die saturierten Unternehmen, da zahlen 39 von 40 Firmen Geld aus, die Dividenden steigen um 4,9%. Und beim MDAX und beim SDAX geht es dann im Grunde genommen auch so, wie man sich es irgendwie intuitiv wünschen würde, ein Stück runter, weil man bei den Unternehmen eben noch sagt, die haben noch so das ein oder andere Wachstum vor sich und da sind es dann eben 82% und 76%. Bei den Nebenwerten, auch da in irgendeiner Form verständlich, die investieren noch viel, viel stärker in weiteres Wachstum. Da sind es 43% der Emittenten, die ausschütten, 165 von von euch erfassten 363. Aber eine Sache stößt da dann eben doch massiv ins Auge und fällt auf. Die Dividendensumme bei den Nebenwerten im Jahr 26 beträgt 2,1 Milliarden und im Jahr 2005 betrug sie 4,7 Milliarden. Was ist da los?
Ja, im Wesentlichen ist das ein Basiseffekt. Wir haben in den letzten Jahren sehr hohe Dividendenwerte gesehen aus dem Nebenwertesektor, die allein eigentlich aus einer einzigen Aktie resultierten, nämlich aus dem zeitweise größten Zahler am deutschen Aktienmarkt. Dies war nämlich nicht immer die Allianz oder die Deutsche Telekom oder sonst ein DAX-Konzern, sondern ein paar Jahre lang war der größte Zahler tatsächlich die Hapag-Lloyd, die Reederei, die aufgrund ihres geringen Streubesitzes tatsächlich in keinem Auswahlindex enthalten ist, deswegen von uns unter den Nebenwerten subsumiert ist. Und die hatten ihre Dividende 2022, 2023 ja massiv anheben können, weil sie von der Lieferketten-Disruption und den hohen Frachtraten da nach der Pandemie erheblich profitiert haben. Das waren dann in der Spitze mal ein zweistelliger Milliardenbetrag, also die höchste Einzeldividende, die jemals von einem deutschen Unternehmen regulär gekommen ist. Wobei selbst die Sonderdividende von VW nach dem Porsche-Börsengang waren auch nur 9,5 Milliarden. Also das hat Hapag-Lloyd übertroffen. Und dieser Effekt ist halt jetzt sukzessive rausgepreist worden. Das ist halt jetzt entsprechend normalisiert worden. Ansonsten finde ich das spannend, dass du dich freust, dass man in den niederen Marktsegmenten weniger Dividende zahlt. Das kann man so sehen. Das kann man natürlich auch anders sehen, dass man einfach im DAX, im höchsten Marktsegment, aufgrund des hohen Anteils institutioneller Investoren auch zu einer aktionärsfreundlichen Kapitalallokation und zu entsprechenden Ausschüttungen gezwungen ist als Unternehmen, während bei den Nebenwerten Kapitalallokation deutlich schlechter ist. Da lässt man das Geld im Zweifelsfalle auch mal durchaus im Konto schimmern oder man finanziert damit irgendwelche Abenteuer. Also ich würde das nicht durchweg als ein Qualitätsmerkmal sehen, dass bei Nebenwerten so geringe Ausschüttungstätigkeit vorhanden ist.
Na, mir geht es ja vor allen Dingen darum, dass ich bei diesen Unternehmen davon ausgehe, dass sie noch den höheren Neuinvestitionstag haben.
Nein, also das mag bei einigen der Fall sein, aber das sind auch einfach viele Unternehmen, die schlichtweg bodensatt sind. Ja, die einfach irgendwie glücklich auf niedrigem Niveau sind, wo es einfach nicht für eine Dividende reicht, wo auch Großaktionäre vielleicht keine Dividende wollen, weil sie es dann versteuern müssten. Aber das muss nicht unbedingt ein positiver Hintergrund sein.
Dann gehen wir nochmal kurz auf den Index ein, da wo es im Grunde genommen bei 98% der Unternehmen eben da auch um eine Ausschüttung geht. 55,5 Milliarden sind da. Neuer Rekord und auch mit so ein paar kräftigen Wachstumskandidaten. Also eine Commerzbank, eine MTU, Aero Engines, eine Kia Gen und Deutsche Bank, dann jeweils so im Bereich von knapp 50 bis auch dann über zwei Drittel, also 69% Steigerung. Das ist ja zumindest mal ein Signal dafür, dass ein paar Unternehmen auch besser abgeschnitten haben, als sie es vielleicht dann auch mal erwartet haben.
Ja, wir haben insgesamt im DAX bei 7 Unternehmen, die ihre Ausschüttung um mehr als ein Drittel anheben. Und das ist bei diesen etablierten Unternehmen natürlich schon ein Brett. Und das ist auch ein Signal der Zuversicht und der Stärke. Die Commerzbank möchte ja auch wirklich Stärke signalisieren in jeder Hinsicht. Da gibt es ja auch dann flankierend Aktienrückkäufe. Jetzt in dieser Abwehrkampf gegen UniCredit, auch die Deutsche Bank, ja, das ist ein ordentlicher Zuwachs. Man darf halt auch nicht vergessen, wo die historisch herkommen. Aber trotzdem, es zeigt, die sind wieder da. Und was sicherlich auch bemerkenswert ist, wenn wir nochmal auf die Versicherer zu sprechen kommen, also eine Allianz in dieser Volumendimension einfach und auch vom Level des Unternehmens her, wo wir schon Dividenden Krösus ist, da nochmal 11% obendrauf zu legen, eine Münchner Rück sogar 20% erneut drauf zu legen, nachdem ja die Dividende schon in den letzten 3 Jahren erheblich gestiegen ist. Das ist auch schon ein Commitment, denn beide Unternehmen sagen ja bewusst, das ist nicht bei uns eine Dividende, die wir einfach so mal zahlen und nächstes Jahr gucken wir mal weiter, sondern das Ziel ist schon, dass in halbwegs normalen Märkten, wo auch dann eben mal schwierige Jahre dabei sein können, die Dividende des aktuellen Jahres gleichzeitig der Floor für das nächste Jahr ist. Und die Münchner Rück zeigt es seit über einem Vierteljahrhundert. Keine Senkung. Die Allianz seit dem Jahr 2009 ohne Senkung. Und insofern lässt das einiges schließen, was den Blick nach vorne angeht.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden und Ausschüttungen, kurz RIPs. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier reinvestiert und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseszinseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktivieren und zurücklehnen. Schaut euch das an, in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viele mehr. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Wenn so ein Unternehmen bzw. sogar zwei Unternehmen ja eigentlich mit F beginnend nicht diesen aus meiner Sicht aktionistischen Unfug gemacht haben, damit sie nicht auf das Thema reduziert werden, um das es jetzt geht, dann hätten wir schon in Deutschland zwei Dividendenaristokraten. Aber Fresenius und Fresenius Medical Care haben es ja vorgezogen, ihre langjährige Historie aufzuheben. Aber die Uhr tickt. Und die Uhr tickt für Fuchs. Ich will immer noch sagen Petrolub, aber die heißen nur noch Fuchs. Von daher, also die Uhr tickt für Fuchs und für die Fuchs-Aktie, denn die ist jetzt bei 24 Jahren kontinuierlich gesteigerter Dividende angekommen. Durchschnittliches Wachstum 12,5% und damit auch der Kandidat, der im nächsten Jahr mit einer großen Wahrscheinlichkeit dann auch das erste deutsche Unternehmen sein wird, was diesen Titel dann zumindest mal bekommt, die Aktie von Fuchs, wo es ja zwei Anteile gibt. Ihr betrachtet hier die Vorzüge.
Ja, weil wir jetzt hier immer, wenn wir nur eine Aktie haben, die in dem höherwertigen Marktsegment notierte anschauen und das ist nun mal die Vorzugsaktie, weil sie deutlich liquider ist, die ist im MDAX. Die Stammaktie liegt ja vor allen Dingen bei der Familie Fuchs, deswegen ist sie weniger liquide, ist in keinem Auswahlindex entsprechend gelistet. Bei den Summen betrachten wir natürlich beide Gattungen zusammen, aber macht ja keinen Sinn, jetzt hier zwei Aktien untereinander zu schreiben.
Ja, was bei der Fuchs-Aktie eben total spannend ist, dass die Vorzüge, die eben diese hohe Liquidität haben, bei ungefähr 38 Euro notieren, während die Stammaktie bei knapp 32 Euro notiert. Und das ist auch etwas, was Fuchs selber auf der Dividendenseite auf ihrem Investor Relations-Bereich entsprechend ausweisen, dass sie nämlich zeigen, wie eigentlich die Dividenden ausgeschüttet werden. Und das eben beispielsweise für die Stammaktie im Jahr 25, für das Jahr 24, $1,16 ausgeschüttet worden und für die Vorzugsaktie 1 Cent mehr. Also der Vorzug dafür, dass ihr hier kein Stimmrecht habt, ist 1 Cent mehr. Aber der eigentliche Vorzug, den ihr haben könnt, wenn ihr euch für die Stammaktie entscheidet, ist, dass ihr damit natürlich eine wesentlich höhere Dividendenrendite euch sichert. Hier war es bezogen auf die Kurse, die hier auf der Website angegeben sind, so, dass die Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 3,5% verzehnbar, während die Vorzugsaktie eben nur 2,8% aufgewiesen hat. Von daher wenn ihr euch mit dem Thema Anlage in Fuchs beschäftigt, dann sollte es alleine schon auch für das Thema Rationalität die Aktie sein, die euch eben die höhere Rendite bringt. Und das ist hier nicht die Vorzugsaktie, sondern die Stammaktie von Fuchs.
Ja, ist ja auch mal schön, ne? Wenn es die vollwertige Aktie ist, die gleichzeitig noch diesen Vorzug hat, sozusagen diesen Discount und damit auch die höhere Rendite. Bei Sixt ist es ja genau umgekehrt. Die prozentuale Differenz ist ähnlich hoch, aber dort sind es eben die Stammaktien, die entsprechend liquider sind, die deswegen mit einem Aufschlag gehandelt werden. Aber hier ist es natürlich fein, wenn es die Stammaktie entsprechend billiger gibt. Wobei, naja, also wenn man jetzt sagt, das ist fein und so, muss man natürlich auch die Bilanz von Fuchs sich anschauen. Das ist sicherlich großartig, das ist ein Unternehmen in einem so zyklischen Geschäft. Ja, wir reden hier immerhin über Schmieröl, was auch stark an der Automobilindustrie hängt. Wenn man es da schafft, wirklich als Meister für Dividendenkontinuität rauszukommen, das auch noch ein deutsches Unternehmen, ist natürlich auch die Folge davon, dass man früher lange Jahre Ausschüttungsquoten hatte, die so irgendwie eher bei einem Drittel waren. Jetzt ist man insgesamt eher mal so bei 50%, ist alles noch im Rahmen. Aber ja, Dividende ist halt nur ein Teil der Aktionärsrendite. Wir müssen auch auf den Kurs gucken. Und bei allen Innovationen, bei allem, was Fuchs auszeichnet, ist halt einfach für die letzten 10 Jahre zu konstatieren, da ist nichts rausgekommen. Rein von der Kursperformance ist die Aktie sogar leicht im Minus. Und das trotz einer wirklich guten Börsenphase.
Genau. Man sieht bei dem Unternehmen wirklich sehr, sehr schön, wie es dann eben auch mal im operativen Geschäft zwar weiterhin zu einem Wachstum auf dieser sogenannten Topline-Ebene, was wir hier eben damit sehen, dass der Umsatz, der Revenue dann eben von 2010 in Etappen von 1,5 auf 2 Milliarden gestiegen ist, da dann so ein bisschen stagniert hat, so in dem Bereich von 2 bis 2,5 Milliarden und dann eben nochmal den nächsten Schwung angesetzt hat, bis auf 3,5 Milliarden hoch. Aber wenn man dann in diesem ersten Block auf die unterste Zeile guckt oder sich auch schon die Zwischenzeilen, wo es um Profitabilitäten geht, anguckt, aber ganz unten steht die Nettomarge. Und da fällt dann eben schon auf, dass aus einer klar zweistelligen, also jetzt nicht hoch zweistellig, aber zumindest 11-12% gegen Nettomarge, die es bis 2018 gab, inzwischen mehrere Jahre, also nämlich alle seit 2019 im hohen, aber trotzdem eben nur noch in Anführungsstrichen einstelligen Prozentbereich war. Und das ist etwas, wo man dann schon sieht und erahnen kann, dass das, was Christian eben schon ausgeführt hat, dass nämlich der Dividendenanteil an dem Gewinn nach oben geht, dass es auch darauf zurückzuführen ist, dass dieses Gewinnwachstum eben nicht mehr mit den Umsatzsteigerungen Schritt halten kann.
Ja, und ich glaube einfach, bei Fuchs muss man sich sehr nach der Decke strecken, um überhaupt die Marktposition auch als Weltmarktführer im Schmierölbereich zu halten und um die Schwächen im Stammgeschäft oder besser die Schwächen der Stammkunden, sprich der deutschen Automobilindustrie, entsprechend auszugleichen durch innovative neue Anwendungsfelder für diese Öle und Schmierstoffe. Und letztendlich tritt man damit leider, was den Unternehmenswert angeht, nur auf der Stelle. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass dieser Vergleich jetzt über 10 Jahre, was den Kurs angeht, ein bisschen unfair ist, denn vor 10 Jahren war die Aktie sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer Bewertung und die war ja auch in den Jahren zuvor, so 2010 bis 2016, kräftig expandiert worden. Und jetzt haben wir halt nicht nur ein gewisses Holpern bei den Fundamentaldaten gesehen, du hast die Marge erwähnt, sondern wir haben halt auch diese Multiple Contraction gesehen. Also man ist nicht mehr bereit, dem Unternehmen heute das KGV, das Gewinn-Multiple, den Bewertungsfaktor zuzumessen, den man vor 10 Jahren hatte.
Ja, und wir sehen das in der Tat ganz schön, dass es eben genau in diese Phase hinein, 2015 bis 2017, dann die Hochphase quasi gibt, wo das Kursgewinnverhältnis aus so einem Plateau ausbildet von 21,5, wo man ja bei der Industrie, die sie schwerpunktmäßig eben beliefern und die ja auf ganz anderen KGVs auch damals schon und der da immer die Frage stellen musste, wie gut kann sowas eigentlich zu diesen Bewertungsrelationen dauerhaft funktionieren? Das war auch in vorangegangenen Dividendenstudien-Sendungen immer mal ein Thema, dass die Bewertung eine Rolle gespielt hat. Jetzt ist es so, dass zumindest wieder die Bewertungsniveaus, die wir in 2010, 2011 sehen können, so im Bereich unter 14, wieder erreichen. Und wenn ich so an das denke, was ich die letzten Sendungen immer mache, man hat hier sicherlich auch da wieder ein tolles Unternehmen, was im Übrigen auch, wenn wir uns jetzt mal an die letzte Sendung mit Jonathan erinnern und uns das Thema Kapitalmarktkommunikation von Froster in Erinnerung rufen, hier ein Unternehmen, was anders auch mit dem Kapitalmarkt interagiert, da auch anders wahrgenommen werden will, auch wenn die Geschäftszahlen vielleicht da mal ein bisschen schwierig sind. Hier bin ich mal an und habe gesagt, also wahrscheinlich ist bei dem Unternehmen, zumindest bezogen auf das, was sie in der Vergangenheit gezeigt haben, ein okayer Preis für die Leute, die auf dieses Geschäft stehen, ein 16er KGV. Das würde dann zumindest mal einen Kurs für die Stammaktie auch rechtfertigen von 38 Euro. Wenn man sagt, so bezogen auf das, was in der Vergangenheit war, ist ein preiswertes KGV ein 14er, dann ist man bei 34. Und wenn man sagt, so, das ist jetzt eigentlich eine, bezogen auf die Bewertung von Fuchs, eine wirklich billige Bewertung, dann kann man eigentlich auch die 12 eintragen, dann ist man bei einer 29. Aber dazu gehört natürlich auch, wenn man das sagt, großartiges Unternehmen zu einem fairen oder preiswerten oder auch billigen Preis, dass man daran glaubt, dass es ein großartiges Unternehmen bleiben kann, also die Umsätze weiter steigern kann, zielgerichtet auch die Marge mal wieder steigern kann, die eigene Marktposition erhalten kann. Und da sind für mich eben schon Probleme dabei, das einschätzen zu können. Also ich für mich kann es nicht. Ich würde von daher auch selber in diese Aktie nicht investieren, weil ich mich einfach mit dem Produkt und einer Marktdurchsetzbarkeit einfach zu schwer tue. Christian, wie ist dein Projekt dazu?
Ich sehe das auch so. Das ist natürlich schwierig, auch zu dem Geschäft so eine wirkliche Conviction zu entwickeln, die nicht allein jetzt aus den Zahlen kommt. Weil es ist schon einerseits irgendwie, ja, so dreckiges Zeug, Schmieröl, ja, weiß man, okay, braucht man, ist in Autos total wichtig, wird auch bei Elektroautos weiterhin wichtig sein. An anderen Stellen vielleicht insgesamt ein bisschen weniger, dafür aber vielleicht komplexer, das heißt also teurere Schmierstoffe. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, also wollte ich immer schon mal rein investieren, ne? Schmierstoffe, geiles Zeug und Ja, genau. ist jetzt auch nicht so, dass man auf den ersten Blick sagt, so, oh, das ist voll die Zukunft, ja, das ist Hightech und das ist KI, wobei das Witzige ist, also tatsächlich, ich habe eben gesagt, die strecken sich wahnsinnig nach der Decke und suchen immer nach neuen Anwendungsmöglichkeiten und tatsächlich
ich glaub, auch. Das ist ein Windrad, zielgerichtet ohne Produkte, ja, die Fuchs herstellt.
Überall, wo so Kugellager sind, irgendwo, wo sich was dreht, wo mechanische Teile sind, muss am Ende auch geschmiert werden, ja, das ist ganz klar. Und je teurer diese Apparate sind, je komplexer sie sind, umso teurer und komplexer rein von der chemischen Zusammensetzung sind auch diese Schmierstoffe, umso margenträchtiger auch. Und wenn wir jetzt sagen, also ja, da ist ja gar nichts mit KI, doch, sogar bei Fuchs ist was mit KI. Nicht nur, dass die KI einsetzen können, um ihre Produktion effizienter zu gestalten, vielleicht auch, um die Marge dann entsprechend wieder raufzukriegen, sondern die sind tatsächlich Zulieferer auch für Rechenzentren, wenn wir nämlich mal daran denken, dass diese klassische Luftkühlung bei Rechenzentren ja nicht mehr ausreicht, sondern dass es da immer stärker um die sogenannte Immersionskühlung geht, also diese Tauchkühlung in Flüssigkeiten. Und dann brauchst du natürlich eine Flüssigkeit, die eben elektrisch nicht leitet. Und diese sogenannten Thermofluide, das ist auch wieder ein Thema, wo die Kernkompetenzen von Fuchs zum Einsatz kommen, wo Sie entsprechende Anwendungen haben. Man kann sich das auf der Website auch sehr schön anschauen. Es ist dokumentiert, auch mit Anwendungsfällen, insbesondere in den USA. Ja, nur was sind die Umsatzanteile? So richtig in der Zahl lassen Sie es nicht raus. Wenn man mal das irgendwie so ein bisschen aggregiert, sind es vielleicht so 3-5% maximal. Ja, das reicht halt auch nicht, um Schwierigkeiten im Autogeschäft aufzufangen. Aber es zeigt, die sind unglaublich innovativ und trotzdem kommt der Kurs dann nicht von der Stelle, weil auch der Gewinn nicht von der Stelle kommt. Also ich hoffe, dass das nicht wirklich symptomatisch ist für die deutsche Wirtschaft. Ja, immer wieder neue Innovationen zu haben, trotzdem am Ende kein über eine von der Rendite her doch recht überschaubare Dividende hinausgehenden Shareholder Value zu generieren.
Ist eigentlich eine spitzenmäßige Überleitung, wobei wir ja gar nicht so richtig von einem Unternehmen zum anderen überleiten wollen. Aber hier bietet es sich jetzt an. Denn das nächste Unternehmen, was kommt, ist die Münchner Rück. Beim Thema Kurs haben wir jetzt auch bei der Münchner Rück gerade mal so eine Phase, wo man in den zurückliegenden 12 Monaten einfach mal mit dem Kurs nicht so ideal gefahren ist. Aber weswegen wir über die Münchner Rück gleich nochmal sprechen, ist ja vor allen Dingen, weil Sie eines der Unternehmen sind und ja auch schon in der Aufbereitung dessen, was wir hier machen, aufgefallen sind als das Unternehmen, was um 20% seine Dividende erhöht hat. Vor allen Dingen als ein sehr zuverlässiges Unternehmen, was nämlich seit mehr als 25 Jahren die Dividende bezahlt und nie gesenkt.
Wir müssen inzwischen also schon mindestens 35 sein, weil die standen schon in der Liste, oder 40 Jahre, weil die standen schon 2011 in der Liste. Ich gucke halt immer nur auf die letzten 25, weil irgendwann, wenn die Historie dann immer ausgefieselt hat, deswegen weisen wir das da nicht mehr einzeln aus.
Aber ein bisschen was kann man ja den Unternehmen auch für die eigene Kapitalmarktkommunikation überlassen.
Das ist ja nicht euer. Ja, das machen Unternehmen. Also ich finde das bei Fuchs, finde ich das ja toll. Ich finde generell, Unternehmen sollten ein bisschen mehr auch ihre langfristigen Shareholder-Returns kommunizieren. Münchner Rück macht das auch sehr ordentlich, Deutsche Telekom auch, aber es gibt viele, bei denen man das nicht findet. Also bei SAP beispielsweise findet man nicht mal eine saubere Abgrenzung der Sonderdividenden in der Historie. Die rechnen also die eigene Historie noch irgendwie ein bisschen schlechter. Aber gut, SAP hat momentan vielleicht auch ein paar andere Issues, aber es war auch schon vor 5 Jahren so. Wo ich nicht so ganz mitkomme, ist, dass du jetzt hier so sagst, ja, so beim Kurs von der Münchner Rück und da ist alles nicht so toll entwickelt. Naja, also wir sind jetzt gerade mal 7. Ja, wir sind 7% unterm Hoch vom schon vor ziemlich genau einem Jahr. Und da muss ich so sagen, das ist so eine Kursentwicklung, die nehme ich nicht mal wahr. Also das ist ja, ich meine, wir können jetzt darüber reden, vielleicht, was ja ein paar andere Aktien hier auch schon in den letzten Wochen besprochen, also eine Novo Nordics sich schlecht entwickelt hat, aber hier der Kurs ist halt einfach jetzt mal nicht mehr aufwärts gerichtet, sondern seitwärts gerichtet. Und das Unternehmen läuft weiterhin gut, ne?
Das stimmt. Trotzdem ist es auch da, also genauso wie bei Novo Nordisk oder auch bei anderen Titeln, die nicht so gut laufen. Den Hinweis wäre das auch bei der Münchner Rück aus meiner Sicht schon mal die eine oder andere Anmerkung wert. Selbst wenn man sie unter einer Total Return Betrachtung beziehen würde, ist die Entwicklung dann eben negativ, weil Dividendenrendite ist eben bei 4%. Und der deutsche Aktienindex hat eben auch bezogen auf die letzten 12 Monate, also gleicher Zeitraum, eben einfach mal 15% zugelegt. Von daher haben wir jetzt in der Phase eben einfach mal eine Underperformance, die natürlich in anderen Zeiträumen ganz anders
aussah. Also guck dir so einen 10-Jahres-Chart an, dann siehst du deine Underperformance nicht mehr wirklich. Ja, und ich glaube, worüber wir bei der Münchner Rück viel eher reden müssen, weil das etwas ist, wo man schon ein bisschen stutzt, ist halt schlichtweg die Nachricht, dass in der letzten Erneuerungsrunde, was die Rückversicherungsverträge angeht, das gezeichnete Geschäft um rund 8% rückläufig war. Ja. Und da kann man natürlich dann schon mal erst innehalten und sagen, ups, also rückläufig ist ja jetzt nie so gut. Und Prämien rückläufig, gerade im Rückversicherungsgeschäft, wo man doch immer da denkt, naja, also Prämien sind zumindest konstant und wenn es mal wieder einen Schaden gibt, dann kann man ja auch das als Argument nehmen, um die Prämien wieder anzuheben. Und wenn das nicht passiert, kann das ein Zeichen von Schwäche sein. Insofern glaube ich, das sollte man zunächst mal einordnen. Und dazu würde ich ganz gerne drei Punkte nochmal machen, was jetzt speziell ums Geschäft geht. Ja, weil das Geschäft ist das, was dafür verantwortlich ist, dass die Dividende kommt. Die Dividende ist am Ende nur das Resultat davon. Folglich müssen wir aufs Geschäft gucken. Drei Punkte dazu. Erstens sollte man nicht vergessen, dass die Prämien gerade im Bereich Naturkatastrophen in den letzten Jahren sehr stark gestiegen waren. Das heißt, da haben wir also auch einen ganz klaren Basiseffekt. Der zweite Punkt ist einfach, dass die Rückversicherer durch die fetten Jahre, die sie alle zusammen hatten, nicht nur die Münchner Rück, sondern auch die internationalen Konkurrenten, sehr gut kapitalisiert sind. Es ist also sehr viel Kapital vorhanden, um Risiken zu decken. Und insofern steigt der Wettbewerb um die Verträge mit den Erstversicherern, die das ja auch wissen und die demzufolge natürlich auch härter verhandeln. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der auch hier maßgeblich ist. Die Risiken werden nämlich ja von den Erstversicherern nicht mehr nur über Rückversicherer gedeckt, sondern auch am Kapitalmarkt, nämlich über diese sogenannten Cat Bonds, die Katastrophenanleihen. Und deren Volumen hat global letztes Jahr um 45% zugenommen. Und teilweise werden diese Cat Bonds auch von Rückversicherern selbst eingesetzt, was ihre eigene Risikostruktur verbessert. Aber ein beträchtlicher Teil des Volumens kommt eben auch direkt von den Erstversicherern. Deswegen ist es eigentlich, wenn man die drei Punkte zusammennimmt, so eine ganz normale Konsolidierungsphase, die wir auch in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen haben bei Rückversicherern. Und man sollte eines auch immer im Auge behalten, diese Zahlen, die von der Münchner Rück und übrigens auch von der Hannover Rück und von anderen Rückversicherern da veröffentlicht werden, was Prämien, Einnahmen und gezeichnetes Geschäft angeht, sind immer risikobereinigt. Das heißt, es ist nicht nur das Nominal, sondern man nimmt gleichzeitig als Gewichtungsfaktor das Risiko dazu. Und das heißt, dass das Portfolio durchaus auch dann in einer solchen Phase qualitativ hochwertiger werden kann, weil die Münchner Rück eben traditionell und in den letzten Jahren nochmal verschärft nicht mehr jedes Geschäft macht, sondern bewusst auf Geschäft verzichtet, das eben nicht ihren Chance-Risiko-Ansprüchen entspricht.
So, und was ja bei Rückversicherern auch im Grunde gebetsmühlenartig dann im Zuge von beispielsweise höheren Schadenszahlungen aufkommt, ist, dass im Zuge von höheren Schadenszahlungen gleichzeitig auch dann Prämien steigen. Ja, sich vielleicht auch der eine oder andere Prämienzahler verabschiedet, weil die Münchner Rück dann eben auch Prämien aufruft, die dem ja nicht angemessen erscheinen. Aber trotzdem ist ja hier bei dem Unternehmen auch weiterhin ein Wachstum, was da ist und was in den nächsten Jahren auch erwartet wird. Also von daher, das ist jetzt nicht mega dynamisch, aber zumindest bei dem Gewinn, den das Unternehmen hat, sind es weiterhin so 6%, 7%ige Gewinnsteigerung auf in dem Jahr 26 im Bereich von 51 Euro angesiedelte Gewinne pro Aktie. Und 51 Euro pro Aktie ist halt bezogen auf das, was das Unternehmen an Stabilität, auch an Zuverlässigkeit bei den Dividenden ausstrahlt, eben wirklich auch etwas, wo aus meiner persönlichen Sicht das Unternehmen im Bereich preiswert bis billig irgendwie anzusiedeln ist. Weil ein 10er KGV bei so einem Unternehmen würde dann eben einfach 510 entsprechen, ein 12er KGV würde ungefähr 610 entsprechen und ein 14er KGV, was das Unternehmen in den vergangenen Jahren zugegebenermaßen recht selten hatte, wäre dann so ein Preisniveau von 710 Euro. Und da die Aktie im Moment bei 550 notiert, ist, wenn ihr da einen Sparauftrag beispielsweise in die Aktie habt, das ist eine ganz entspannte Geschichte, auch wenn der Kurs dann eben mal zur Seite sich entwickelt. Das ist ja für diejenigen, die beispielsweise in einem Sparauftrag dann auch in einer Aktie sich engagieren, eher positiv zu sehen. Was man in der Vergangenheit aber auch gesehen hat, und das ist dann immer wieder, wenn ich bei der Münchner Rück drauf gucke, für mich schon erstaunlich, ist, dass dieses Unternehmen wirklich sehr oft auch unterhalb von einem KGV von 10 notiert. Und Ich glaube, für mich ist es einfach da auch der Moment, wo ich dann bei dem nächsten Mal auch wieder sage, also wenn ich da mal irgendwie in die Situation wieder komme, dass da mal wieder eine 8 steht, dann habe ich hoffentlich einfach noch Liquidität und die Position, die ich hier habe im Scalable Depot, da sind's ja die 5 Aktien, die jetzt mit 150% plus einfach mal so dastehen. Etwas, worüber ich da nachdenken kann, wo man dann auch im privaten Depot, was jetzt hier bei EchtGTV vielleicht nicht zu sehen ist, einfach mal sagen kann, okay, da kann man noch was raufpacken, weil die Überlebensfähigkeit hat dieses Unternehmen sehr, sehr gut nachgewiesen. Die Zuverlässigkeit weist das Unternehmen nicht so aktiv da, aber dafür gibt es ja dann unter anderem die Dividendenstudie vom DSW und Christian. Und daran sollte man sich dann eben auch erinnern, wenn man Bewertungsbereiche hat. Aber aus meiner Sicht, also preiswert bis billig ist das Unternehmen eigentlich jetzt. Und bei 8 ist es dann eben einfach ein Schnapper.
Ja, also man kann auch immer darauf warten, dass sie mal auf 8 gehen. Ja, das ist so, wie man auch immer auf einen entsprechenden Einbruch am Aktienmarkt warten kann. Das ist halt eine Strategiefrage, aber es ist sicherlich jetzt hier bei der Münchner Rück, wenn man auch in den historischen Bewertungskorridor reinschaut, nicht eine Situation, wo irgendwie das Multiple jenseits von Gut und Böse ist. Wir sind am unteren Rand des Korridors, den wir historisch gesehen haben. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, Münchner Rück wird immer als Rückversicherung gesehen, aber es gibt ja auch noch ein Erstversicherungsgeschäft. Ergo, das war lange Zeit, so Anfang der 10er Jahre, auch noch so ein Restrukturierungsfall. Das hat man sehr, sehr erfolgreich geschafft. Und es ist ein Geschäft, was sich in Teilen momentan sogar stetiger entwickelt als die Rückversicherung. Dieses Geschäft will man stärken. Und auch das ist ein Argument insgesamt für die Aktie. Wobei wir auch insgesamt jetzt sehr ausführlich über die Münchner Rück gesprochen haben. Sie sind halt nun mal der Weltmarktführer in der Rückversicherung. Aber es gibt halt auch eine sehr starke zweite Rückversicherung in Deutschland mit der Hannover Rück, für die das im Grunde alles analog gilt. Da kann man in Details vielleicht ein paar Änderungen machen, weil die Hannover Rück, weil sie ein etwas kleineres Geschäftsvolumen hat, die eine oder andere Spezialität im Rückversicherungsmarkt noch mitnehmen kann, dadurch auch manchmal noch etwas höhere Prämien, etwas höhere Margen erzielen kann. Aber insgesamt Strich drunter gemacht ist das ähnliche Situation und das ist auch ein wirklich großer Unterschied zu ausländischen Rückversicherern. Swiss Re oder SCOR aus Frankreich sind ja auch keine schlechten Unternehmen, die teilweise an der Börse auch zuletzt einmal phasenweise besser gelaufen sind als eine Münchner Rück oder als eine Hannover Rück, die überdies teilweise eine geringere Bewertung haben, die allerdings eines schuldig geblieben sind bislang, nämlich den Ausweis dieser Stabilität, dass sie diese guten Ergebnisse wirklich über mehrere Zyklen hinweg zeigen können. Und das ist eben der große Vorteil bei der Münchner Rück und bei der Hannover Rück. Und insofern muss ich da sagen, es gibt so häufig eine Situation, dass wenn man gute Aktien haben möchte, man nach Amerika gehen muss oder in die Schweiz gehen muss oder nach Frankreich gehen muss, England, irgendwo ins Ausland. Aber bei Versicherern, Rückversicherern gibt es diese Notwendigkeit überhaupt nicht, weil gerade wenn wir Versicherer reden, haben wir natürlich auch noch einen Erstversicherer mit sehr starken Vermögensverwaltungsgeschäften. Dann sind wir eben bei der Allianz.
Ja, und mir fällt dann immer noch die Talangs ein, die ich ja noch investiert bin, um quasi den Umweg, um die Sano Brook Investment zu machen. Also da muss
das war eine Sondersituation damals, das hatten wir ja damals gemeinsam mal in einer Sendung vorgestellt. Da war ja die komplette Talangs damals bezahlt durch den Wert der Beteiligung an der Hannover Rück. Und es ist ja nun wirklich ein Wert, der auch richtig Cash generiert, ja, und der sehr stabil ist. Aber dazu haben die halt noch das eigene Versicherungsgeschäft. Das hast du damals quasi ja zu null bekommen. Und dann haben die sich ja auch damals just in dieser Phase, als wir die Aktie da auf dem Radar hatten, entschieden, mal mehr zu tun, um am Kapitalmarkt visibler zu werden. Und da hat halt vieles gepasst, um dieses, ja, Abgeld auf den inneren Wert einfach aufzuholen und da dabei zu sein.
Man muss bei einer Talang natürlich auch im Nachhinein jetzt immer noch mal mit dazu sagen, dass die vor der Zeit, wo ich diesen Kauf getätigt habe bei der Sendung, eben auch ihr Möglichstes dafür getan haben, dass dieses Erstversicherungsgeschäft quasi mit null bewertet wird, durch so ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ganz ideal waren, haben sie, glaube ich, auch selber ganz gut eingesehen und sich da auch entsprechend verändert.
Ja, aber weißt du, das gehört ja dazu bei Unternehmen, dass sie am Kapitalmarkt auch lernen, wie man sich dort präsentiert. Und gerade bei Talangs, wo du ja das Problem einfach hast, dass deine eigenen Zahlen dominiert werden von einer sehr wichtigen Beteiligung, muss man sich auch erstmal an eine entsprechende Kommunikationsstrategie und an eine entsprechende Equity-Story herantasten. Ja, die sind ja noch nicht so lange an der Börse wie die anderen Versicherer. Also ist 2012 an die Börse gegangen und war ja auch nicht immer einfach, was den Gesellschafterkreis angeht. Aber es ist ja auch schön, wenn man mal feststellt, dass Unternehmen im Laufe ihrer Zugehörigkeit zum Kapitalmarkt dann auch positiv die Chancen des Kapitalmarkts lernen. Ja, wir haben ja genügend Unternehmen, die das immer noch nicht lernen. Könnte jetzt so irgendwie so sagen, so hallo, fresh, aber nein.
Eine Sache.
Anderes Thema, was wir im Juni machen können, denn da sind die Hauptversammlungen wieder von HelloFresh und Delivery Hero. Und ich glaube, danach habe ich wieder ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ich glaube, da hole ich den Hagemann auch mal wieder mit da rein und dann machen wir mal so eine Nachbetrachtung von Hauptversammlungs-Lowlights.
Dann pöbeln wir zusammen, der Hagemann und ich. Das wird lustig. Ich
halte ja. dass dann ich nämlich derjenige bin, der dieses Pöbeln noch so ein bisschen in geordnete Bahnen nimmt. Das ist ja auch mal eine seltene Situation, dass ich nicht derjenige bin, der keult und austeilt. Eine Sache, die euch positiv aufgefallen ist und die wir ruhig hier nochmal auch erwähnen können, ist, dass in diesem Jahr etwas oder im zurückliegenden Betrachtungszeitraum etwas passiert ist, worauf Anleger lange warten mussten, nämlich dass der deutsche Aktienindex feststellt, dass nicht nur Dividenden einen Wertbeitrag zur gesamten Wertentwicklung geben können, sondern dass es tatsächlich auch die Kursentwicklung selber ist und auf einmal der Kursindex des deutschen Aktienindex auch alte Höchststände übertroffen hat, was eine ganze Weile gedauert hat.
Ja, das hat wirklich sehr lange gedauert, aber ist dann tatsächlich doch irgendwie jetzt mal passiert. Wir haben also bewusst, das ist jetzt ein bisschen blöd an dieser Stelle für all diejenigen, die die Grafiken nicht vor sich haben. Also bislang konnte man, glaube ich, ganz gut folgen, aber das ist halt jetzt hier eine Geschichte, wo wir bewusst grafisch gearbeitet haben. Ihr kennt sicherlich immer diesen Vergleich DAX-Kursindex versus DAX-Performance-Index. Und der Performance-Index läuft natürlich viel, viel besser. Die Lücke wird immer größer. Und dann sagt man einfach, ja, das ist der Vorteil der Dividenden. Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist nicht nur der Vorteil der Dividenden, sondern es ist auch der Vorteil der Dividendenreinvestition, der damit drinsteckt. Es sind nicht nur die Dividenden, die gezahlt werden, sondern eben auch das, was dann automatisch weiter mitcompoundet auf DAX-Ebene, obwohl das ja eigentlich für einen einzelnen Anleger gar nicht so darstellbar ist, Dividenden mitcompounden lassen, weil man muss sie ja dummerweise dann auch wieder versteuern. Und wir haben aber mal versucht, der Erik Frey und ich, das ein bisschen zu zerlegen auf Basis dieser sogenannten Dividend Points. Ja, die DAX-Dividenden, die jedes Jahr gezahlt werden, die kann man natürlich auch umrechnen in Indexpunkte. Und diese Angabe gibt es leider ja seit 1997, während der DAX ja selber 1987 gestartet ist bei 1000 Punkten. Insofern mussten wir hier nochmal rebasieren. Bei 1000 Punkten 1.1.97 sind also jetzt dann keine exakten DAX-Punkte, aber seitdem eben die Wertentwicklung. Und daraus kann man dann sehen, ja, wir haben jetzt endlich mal wieder neue Kurshochs. Wir haben steigendes Dividenden-Gesamtvolumen natürlich, aber erst so seit 2015 wird auch aus der Dividendenreinvestition tatsächlich ein Vorteil, weil vorher sind ja auch immer die Kurse dann 2000 bis 2003, 2007, 2008 kräftig gefallen, sodass die Dividenden, die man reinvestiert hat, auch erstmal eine Zeit lang wieder weniger wert waren nach Reinvestition. Insofern haben wir hier mal einfach wirklich den Performance DAX zerlegt in seine drei Teile, nämlich einerseits Kurs und andererseits Dividenden sowie dann auch die Reinvestitionseffekte.
Und was dann eben ganz häufig kommt, ich meine, wenn man sich das ganze Thema Dividenden eben so anschaut und dann eben auch zur Kenntnis nimmt, dass der DAX jetzt auch mit seiner Kursentwicklung nicht mehr so hinterherhinkt, wie er es lange Zeit getan hat, dann ist ja auch der Moment, wo man sich einfach vor dem Hintergrund von Dividenden einfach mal angucken kann, was ist denn dann eigentlich der beste Dividenden-ETF, den man so in Deutschland kaufen kann. Und das kann man dann durch Einstellungen so vornehmen, dass man sich natürlich auf Aktien konzentriert, dass man sich auf Deutschland konzentriert und das entsprechend auswählt, dass man bei der Indexauswahl erstmal sagt, interessiert mich nicht, dass man vielleicht bei den ETF-Auswahl sagt, ich möchte ganz gerne all die ETFs haben, die länger als 5 Jahre am Markt sind und ETFs haben, die keine Währungsabsicherung haben. Da gibt es nämlich auch das eine oder, also da gibt es vor allem ein Produkt, was da dann auf einmal auffällt und da sich nochmal nach vorne schießt. Aber wenn man so ganz normal als Euro-Investor und dann eben ohne Währungssicherung investieren will, dann kann man sich da so eine Liste erstellen, dann bleiben auch noch 26 Ergebnisse übrig. Und das eigentlich Schöne ist, und das geht lustigerweise auf etwas zurück, was ich total mit dir verknüpfe, wo du nämlich mal gesagt hast, als wir uns über Dividenden-ETFs unterhalten und gesagt haben, na, eigentlich ist der DAX ja auch ein Dividenden-ETF, weil 98 oder weil ein Großteil der Unternehmen durch die aktuelle Studie bestätigt, ein Großteil der Unternehmen eben auch eine Dividende ausschütten. Mehr Dividenden-ETF kann man eigentlich gar nicht haben. Und das schöne Ergebnis in diesem Jahr, in dieser Betrachtung ist eben, dass über einen 5-Jahres-Zeitraum hinweg die DAX-ETFs von Xtrackers, von Amundi, von der Deka auf den ersten Plätzen stehen, mit leichten Unterschieden bei der Gesamtperformance, also insbesondere bei Xtrackers und Amundi. Da sind es 8 Basispunkte in den 5 Jahren, die vielleicht auch dann einfach mit einer etwas glücklicheren Abschlusspreisstellung an dem jeweiligen Tag und einem etwas besser gestellten Eröffnungskurs an dem jeweiligen anderen Betrachtungstag in Verbindung zu bringen ist. Also hier sind auf jeden Fall so 2, 3 Produkte ganz vorne, die es euch eben möglich machen, wenn ihr auf Basis einer solchen Studie beispielsweise sagt, na, deutsche Dividenden würde ich ganz gerne für mich abgedeckt haben, dann könnt ihr es eigentlich mit gutem Gewissen aus meiner Sicht mit einem ganz normalen, profanen DAX-ETF machen, für den ihr eben im Beispiel von Xtrackers 9 Basispunkte im Jahr bezahlen müsst. Bei dem Amundi, da gibt es zwischen 8 und 15, aber da werdet ihr in der Lage sein, den richtigen zu finden und könnt von daher euch eben auch so positionieren, dass ihr, auch wenn ihr Ausschüttung haben wollt, eben in dann wahrscheinlich dem deutschen Dividendenindex, nämlich dem DAX selber, positioniert.
Ja, also es gibt ja auch dann solche Strategien, speziell für Dividenden. Die haben dann auch so ein DIF im Namen. Also die Deutsche Börse hat hier selber mal den DIF-DAX berechnet, wo dann die 15 renditestärksten DAX-Werte nochmal drin sind. Also aus dem ohnehin recht kleinen DAX mit 40 Werten nimmst du dann nochmal wieder welche raus. Ja, machst dann so einen 15-Werte-Index. Kann man natürlich...
Machst du natürlich auch mit bei, ne, in der Aufstellung.
Ja, gibt es natürlich... Ja, gibt's auch, und ist ja immer so die Frage, ne, was ist jetzt besser, was ist jetzt schlechter? Ja, ist auch immer eine Frage, ganz klar, des Zeitraums, den man betrachtet, ne, also über die letzten 3 Jahre war der DAX dann insbesondere wegen der doch langen Outperformance-Phase von der SAP als Schwergewicht, die natürlich eine relativ geringe Dividendenrendite hat, trotz sehr hoher Kontinuität und sehr schöner Steigerung, war der DAX deutlich besser als dieser DIF-DAX. Wenn du das Ganze einfach mal guckst, seitdem diese ETFs gestartet sind, ne, der DIF-DAX-ETF kam 2005, haben wir also jetzt 21 Jahre Historie und tatsächlich DIF-DAX-ETF und DAX-ETF nach 21 Jahren plus 381% versus plus 367%. 67%, also gleich auf, ja. hättest du wirklich gleich den DAX nehmen können, hast du das günstigere Investment. Wobei auch da muss man halt sagen, der DAX an sich ist ja schon eigentlich nur ein Satellit zu einem Weltportfolio. Und er ist ja auch kein Deutschland-Investment, sondern die DAX-Unternehmen machen 20% ihrer Umsätze in Deutschland, haben etwa ein Drittel ihrer Mitarbeiterbasis in Deutschland. Also wir haben es zu tun mit global aufgestellten Großkonzernen, die in Deutschland ihre Heimat mal haben, aber überall in der Welt Geschäfte machen. Und das allen Unkenrufen zum Trotz eben bislang noch sehr erfolgreich, auch dank ihrer Anpassungsfähigkeit. Also sich einfach auch leichter tun, mit diesen Rahmenbedingungen klarzukommen, als jetzt kleinere und mittlere Unternehmen, SDAX und MDAX-Unternehmen, die halt doch stärker unter den Problemen am Standort Deutschland leiden und zum Beispiel natürlich auch unter dem China-Schock bei gewissen Maschinenbauern und Zulieferern. Das wird ja dann auch zunehmend relevant. Und insofern, ja, es ist ein Satellit, der deutsche Aktienmarkt an sich, und den muss man dann nicht auch nochmal verzwergen, indem man dann aus dem Satellit nochmal eine Dividendenselektion macht. Und ja, letztendlich ist ja doch jeder ETF irgendwo ein Dividenden-ETF, weil die Dividenden gehen eben nicht verloren, sondern manchmal werden sie ausgeschüttet und manchmal werden sie thesauriert, je nachdem, was für eine Anteilsklasse man hat. Und nach wie vor ist halt so, die meisten Unternehmen zahlen Dividende. Eigentlich zahlt jedes erfolgreiche Unternehmen irgendwann mal Dividende. Das haben wir gesehen, irgendwann bei Apple und Microsoft. Ja, und dann kamen auch Meta und Alphabet und Booking und Salesforce. Und ja, irgendwann kommen sie alle. Ja, und diejenigen, die es nicht tun, die fallen dann irgendwann aus den Indizes wieder raus und vergrößern so den großen, großen Bodensatz. Ne? Professor Bessenbinder hat ja in seiner neuen Studie 100 Jahre Aktienmarkt USA unter die Lupe genommen und daraus gefunden, 60% aller US-Aktien haben über ihren kompletten Lebenszyklus Geld verloren, sprich Werte vernichtet. Ne? Das heißt, dieser Bodensatz ist riesig. Brauchen wir auch nur mal in den Russell 2000 zu gucken. Ne? Da kann man relativ viel von dem noch notierten Bodensatz der Wall Street finden. Aber insofern, wenn man sagt, ich hätte gern Dividenden-ETF, ist es doch ein guter Startpunkt, auch das Weltportfolio zu nehmen. Und wenn man dann sagt, na, dann hätten wir gerne auch spezielle Dividenden. Ich glaube, das ist auch so ein Thema der Studie. Da kann man sich in Deutschland sicher gewisse Highlights rausnehmen, wie beispielsweise die Versicherer, wie Unternehmen, über das wir gar nicht gesprochen haben heute, die Deutsche Telekom, wie beispielsweise auch die Versorger, die haben wir auch nochmal in der Studie drin, die sich erfolgreich neu erfunden haben nach diesem Fallout infolge des überhasteten Atomausstiegs. Und dann hat man eigentlich auch seine Satelliten, man hat sie direkt als Aktie. Und wenn man dann sagt, na, man will die Dividenden automatisch reinvestieren, dann darf ich ja gerne an dieser Stelle durchaus auch mit Stolz darauf hinweisen, dass wir bei Scalable ja genau das möglich machen, nämlich dieses Dividend Reinvestment, diesen DRIP-Plan, dass man automatisch, wenn eine Dividende gezahlt wird, wenn eine Ausschüttung kommt, diese wieder in die jeweilige Aktie beziehungsweise in den jeweiligen ETF reinvestieren kann, ohne Kosten, sofern man dieses Feature da aktiviert hat. Was wir leider nicht ändern können, ist, dass zwischenzeitlich Steuern abgezogen werden. Das wäre ja immer noch so ein Wunsch von mir, dass man sagt, wenn man reinvestiert, dann muss man keine Steuern zahlen, weil man will ja einfach nur compounden. Aber gut, da werden wir zumindest mit dem Altersvorsorgedepot eher ein bisschen in diese Richtung kommen, dass Compounding dann zumindest bis zu gewissen Beträgen nicht mehr steuerlich sanktioniert wird.
Und das war sie, die jährliche Ausgabe zur Dividendenstudie von FOM, DSW und CWR. Wenn wir mal komplett in Abkürzungen bleiben. Ihr habt ein paar Eindrücke aus dieser Studie bekommen, die ihr euch natürlich herunterladen könnt bei uns und ansonsten eben auch bei den anderen beteiligten Parteien. Ihr seid dazu aufgerufen, in den Kommentarbereich auch gerne mal die Dividendenunternehmen reinzuschreiben, die euch nochmal mit einer spezielleren Beleuchtung interessieren würden. Also nehmt davon auch Gebrauch. Und naja, ganz nebenbei habt ihr auch noch den besten Deutschland-Dividenden-ETF nochmal gezeigt bekommen. Und das ist ja so einfach, dass man eigentlich sagen kann, naja, was hält eigentlich noch auf? Was hält eigentlich noch auf, sowohl mit einem deutschlandspezifischen Investment, insbesondere aber auch mit dem von Christian angesprochenen weltweiten Investment und der möglicherweise nochmal ein oder anderen Ergänzung, sich sein eigenes entweder Ansparportfolio oder auch, wenn bestimmte Vermögenswerte einfach schon mal da sind, die man einfach mal gleich streuen will, dann eben auch sein Gesamtwertpapierportfolio aufzubauen. Wenn es dazu auf Basis dieser Sendung noch Fragen gibt, dann sind die in den Kommentaren auch herzlich willkommen. Und ansonsten sage ich nach Berlin, danke Christian und aus Kabarete zum letzten Mal, danke auch an euch und wie immer, bleibt gesund, investiert und wir sehen uns das nächste Mal bei Echtgeld TV.